Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie. Wir sind Carina Warnstedt, Pferdegestützter und Hypnosecoach mit abgeschlossenem Psychologiestudium und Autorin.
Und Lea Schneider, Pferdeverhaltenstrainerin und Unterstützung für Selbstständige als virtuelle Assistenz. Wir nehmen dich mit in unsere Gedanken zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Pferd-Mensch-Beziehung und entspannende Interviews zu den Themen Pferde und Psychologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie. Heute haben wir mal einen etwas anderen Aufhänger als sonst, weil wir eine Zuhörerin-Impuls bekommen haben. Und zwar hat die liebe Britta von Kleine Tante uns gefragt, ob wir nicht mal über das Thema Doppelmoral in der Pferdewelt sprechen möchten. So oder so ähnlich ist zumindest das, was wir jetzt draus gemacht haben. Ja, Carina, du hast wie immer die Folge vorbereitet, deswegen überlasse ich gleich dir mal das Wort.
Ja, danke schön. Genau, Britta hat das Ganze angestoßen, hat da auch einen Beitrag selber schon auf Instagram zugeteilt, den wir ja vielleicht auch mal verlinken können, den wir jetzt ein bisschen als Aufhänger nehmen. Und das Thema, was sie mir genannt hat, ist Einstellungsverhaltensdiskrepanz. Damit steigen wir direkt mal wieder mit einem tollen Fachwort ein. Herzlichen Glückwunsch. Es ist aber gar nicht so schwierig. Einstellung, Verhalten heißt letztendlich genau das. Wir haben eine Einstellung, die wir eigentlich ja repräsentieren. Und das Verhalten, das wir zeigen, passt aber nicht zu der Einstellung. Und deswegen gibt es eine Diskrepanz. Also es ist im Grunde selbsterklärend. Und was wir eben daraus gemacht haben, ist ein bisschen eher in Richtung Doppelmoral. Also Doppelmoral an sich bedeutet ja, dass man sich in verschiedenen ähnlichen Situationen unterschiedlich verhält und unterschiedliche Wertemaßstäbe oder sowas anlegt. Und das passiert häufig einfach unbewusst. Und genau darüber wollen wir sprechen im Kontext von Pferden. Wo fällt uns das auf? Vielleicht auch bei uns selber sogar. Und wie kommt das vor allen Dingen? Was sind da die psychologischen Ursachen? Genau, und da können wir eigentlich jetzt direkt mal loslegen. Was fällt dir dazu ein oder hast du dich vielleicht auch schon selber dabei ertappt?
Ja, ich finde, das ist wieder ein Thema, bei dem es relativ schwierig ist, konkret zu werden.
Mhm.
Aber etwas, was, glaube ich, sehr, sehr weit verbreitet ist, auch bei allen, die sich viele Gedanken um ihr Pferd machen und sich viel kümmern, weil es oft auch einfach mit Unwissenheit einhergeht, dass man zwar immer das Beste für sein Pferd möchte, aber manchmal einfach gar nicht weiß, was ist das Beste. Manchmal weiß man, dass man nicht weiß, was es ist. Manchmal denkt man, man weiß, was es gut ist für sein Pferd und tut eben trotzdem aus Versehen etwas Schlechtes. Ist so sehr hart, aber Thema Haltung ist unser Lieblingsbeispiel. Wenn vielleicht der Impuls des Menschen ist, okay, ich stelle es in eine schöne große Box, damit es seine Ruhe hat, und das Pferd hat vielleicht viel eher das Bedürfnis, sich den ganzen Tag bewegen zu können oder andersherum. Man hat ein altes Pferd, dem man immer noch einen schönen Lebensabend ermöglichen möchte. Und das steht aber zum Beispiel in einer viel zu großen Gruppe und kommt nicht mehr zur Ruhe. Und andersrum könnte davon profitieren, wenn es vielleicht sogar nachts in einer Box schläft. Es ist immer die Frage, sieht der Mensch das dann? Ist es eine bewusste Entscheidung, was das Thema Doppelmoral angeht? So ist es wieder sehr abstrakt natürlich, weil es kann ja auch sein, der Mensch sieht das sofort, dann hat es ja nichts mit Doppelmoral zu tun, sondern man probiert halt einfach aus, was ist der Weg fürs Pferd, weil das kann man ja vorher auch manchmal einfach gar nicht wissen. Ich glaube, schwierig wird es da, wo man dann nicht sehen möchte, dass das, was man mit dem Pferd tut, dem Pferd nicht gut tut. Was ein komplizierter Satz. Ich
Ja,
glaube, da
wirklich.
ist tatsächlich die Frage, ob man da von Doppelmoral reden kann. Das war jetzt sehr komplex und theoretisch. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ein besseres, konkreteres Beispiel.
Ja, also das, was du jetzt zuerst genannt hast, das ist für mich eher so ein Fall von gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Ich glaube, das ist dann noch nicht so richtig Doppelmoral, also gerade in dem Bereich Haltung, weil das ja dann häufig eher sehr mit den Wertvorstellungen einhergeht. Also, dass ich meinem Pferd etwas Gutes tun möchte und einfach nur vielleicht nicht weiß, dass es gar nicht so gut ist. Was mir sehr konkret bei mir selber eingefallen ist, ist tatsächlich eine Situation, die jetzt noch gar nicht so lange her ist. Vielleicht können wir die einfach mal als Aufhänger nehmen. Ich oute mich da jetzt ganz ehrlich
Ich
einfach
habe gleich
mal.
auch noch eine, glaube ich. Kann ich schon mal
Okay.
vorwegnehmen.
Ja,
Aber
gut,
mach.
dann fange ich jetzt an und du darfst dann auch nachlegen. Genau, die Situation war folgende. Ich bin ja normalerweise sehr dagegen, wie soll ich das sagen, deutlicher gegenüber meinem Pferd zu werden, wenn es nicht nötig ist. Und vor allen Dingen bin ich sehr dafür, dass das Verhalten der Pferde, ja, dass da die Ursachen gefunden werden und dass das auch verstanden und akzeptiert wird. Und ich hatte jetzt ein Coaching mit einem, ja, Jugendlichen, noch nicht ganz Jugendlichen, mit einem Jungen. Und da war es so, dass mein kleines Pony Pepper an dem Tag nicht so richtig viel Lust auf Coaching hatte. Das hatte jetzt wirklich gar nichts mit dem Jungen zu tun. Es war einfach ein sehr kühler Tag. Es hatte auch ein bisschen geschneit. Ich weiß, das ist immer schon so eine Grundvoraussetzung, wo Pepper dann auch vielleicht schon mal ein bisschen lustig werden kann. Und genau das war tatsächlich der Fall. Also während des Coachings hat Pepper nicht wirklich eingesehen mitzumachen, hatte ganz andere Vorstellungen, wie er seinen Alltag verbringen wollte und hat dann auch sehr aktiv versucht, den Jungen zum Spielen aufzufordern, was nicht sehr positiv für mich jetzt war, zumal das natürlich einem Jungen auch Angst machen kann, je nachdem, wie so ein Pferd da reagiert. Und da bin ich dann doch mal recht deutlich gegenüber Pepper geworden, was ich eigentlich in dem Moment wusste, dass es A nichts bringt, weil ich dieses Verhalten nicht durch, ja, Strafe unterbinden konnte. Das war mir eigentlich klar. Und B, weil ich mich so auch in einem Coaching gar nicht präsentieren möchte. Das widerspricht völlig, völlig meinen Werten. In jeder anderen Situation hätte ich gepredigt, das ist jetzt eben einfach, das Pferd möchte jetzt gerade gerne spielen und wir müssen das jetzt akzeptieren und im Zweifelsfall halt abbrechen. Und ich habe aber da entgegen meiner eigenen Wertvorstellung im Grunde genommen gehandelt und habe das aber auch in dem Moment schon bemerkt. Genau, vielleicht können wir das als Beispiel nehmen, weil das gut zu dem Satz passte, den Britta mir gesagt hat. Mein Pferd ist das Allerwichtigste, aber in dem Fall war jetzt, ja, wichtiger, dass das Coaching irgendwie funktionierte und das Pferd funktionierte, so blöd es jetzt klingt.
Ja, das ist gerade nochmal zurück zu dem Haltungsthema, was ich eben hatte. Ja, auch so ein typisches Beispiel, dass man zwar einen guten Stall sucht, aber am Ende dann doch wichtiger ist, dass man einen kurzen Weg hat oder irgendwie sowas.
Genau, das wäre klassisch für das Beispiel, würde ich auch sagen, ja. Möchtest du jetzt erstmal dein Beispiel noch nennen oder sollen wir bei meinem Beispiel bleiben?
Vielleicht erzähle ich erstmal meins, dann haben wir jetzt ein paar Vergleichssituationen. Und zwar war ich letzte Woche auch im Stall privat für mich und es war schönes Wetter. Ich hatte Zeit, also habe ich gedacht, okay, statt einem Spaziergang reicht die Zeit heute auch für einen kleinen Ausritt. Dann hatte ich nämlich noch genug Zeit zum Fertigmachen, Satteln, bla bla, was halt beim Spaziergang einfach wegfällt. Ich war aber trotzdem relativ angespannt innerlich und es gibt ja so Pferde, da kann man sich draufsetzen, um runterzufahren. Julius gehört ganz sicher nicht dazu. Und also ich gehe immer das erste Stück los zu Fuß durchs Dorf und steige dann zum Wald hin erst auf. Und dann war es schon so, dass von weiter weg, da wurden Bäume gefällt, dann kam zur gleichen Zeit noch irgendein Hund von hinten. Julius kennt eigentlich Hunde, warum auch immer, war dieser Hund in dieser Situation, in dieser Konstellation und mit meiner Spannung auf jeden Fall irgendwie ein Thema. Es kamen noch Autos und er wollte auf jeden Fall nicht ruhig stehen bleiben. Das sind halt so große Steine, von denen ich immer aussteige. Und da war ich dann schon ziemlich genervt und bin dann einfach zu Fuß weitergegangen erstmal und habe gedacht, gut, gehen wir halt zur nächsten Möglichkeit, wo ich aufsteigen kann, weil hilft ja nichts. Dafür kenne ich ihn lang genug, um zu wissen, dass das jetzt nicht funktioniert, da mich unter Stress draufzusetzen. Und ja. Auf den nächsten 10, 15 Minuten habe ich dann noch mal zwei, drei Gelegenheiten gehabt, wo ich es probiert habe. Da hat mir Julius aber sehr deutlich gezeigt, okay, bevor du jetzt aussteigst, kannst du erstmal laufen und atmen und ein bisschen deinen Stresspegel runterfahren, weil sonst vorher lasse ich dich mal gar nicht hier drauf. Weil er kennt das auch, unterwegs irgendwo einzuparken an einem Baumstumpf oder Bänken oder so, dass ich dann halt da in Ruhe aufsteigen kann. Das ist eigentlich kein Thema, was er kennt. Dann ist dieser Hund auch noch die ganze Zeit die gleiche Strecke gelaufen wie wir und irgendwie erst waren die vor uns, dann haben wir die überholt, dann waren sie hinter uns und die ganze Zeit war dieser Hund halt irgendwie ein Thema, der eigentlich kein Thema sein sollte. Und das war auch was, wo ich mich dann sehr ertappt habe, dann ja fast schon sauer zu werden, weil ich weiß, Hunde sind eigentlich kein Thema und die Strecke ist kein Thema und also wir sind am Tag vorher die gleiche Strecke auch noch zu Fuß gegangen. Und dieses sauer werden, weil ich will aber doch jetzt reiten. Obwohl mir mein Pferd sehr deutlich gezeigt hat, nee, so nicht. Und ich genau weiß, nee, so nicht. Und ich das jedem anderen auch so raten würde. Aber ich hatte halt diesen Plan und es hat mich dann, ich meine, ich habe es ja auch nicht durchgezogen, bis es dann tatsächlich ruhig genug war, dass es ging. Aber das ist das, wo ich mich auch dann selber über mich geärgert habe, die ganze Zeit noch dazu, weil ich weiß es besser, ich weiß, es funktioniert in dieser Konstellation
Das
nicht.
kenne ich.
Und man sich quasi innerlich anschreit, jetzt beruhig dich doch mal, was logischerweise nicht funktioniert.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig zum Thema passt tatsächlich, aber ich finde, das war doch so dieses, ich weiß es besser. Das ist was, was ich sehr gerne eben auch anderen sage, ist ja kein Problem, wenn es nicht geht, dann läufst du halt. Ich meine, bei Julius weiß ich auch so, solange ich daneben herlaufe, ist halt nichts. Dann kriegen wir jede Situation irgendwie gelöst. Wenn ist der, wird der unruhig, wenn ich drauf sitze. Es gibt ja auch Pferde, wo das anders ist, aber da habe ich bei ihm kein Problem. Also solange ich am Boden bin, komme ich da immer und überall irgendwie durch, egal welche Bombe da gerade einschlägt. Aber das war tatsächlich so ein, ja, so eine Situation, wo ich mich da eben ertappt habe, weil ich es besser wusste. Ich weiß auch, was Lösung gewesen wäre, wie ich mich runterfahren kann, aber es war dann irgendwie so viele Sachen auf einmal, die mich dann so frustriert haben. Dann habe ich mich über mich selber geärgert, so weiter, dass sich das so hochgepusht hat. Ja, das wäre, es ist nur so halb ein Fall von Doppelmoral, weil ich hätte auch auf Zwang an der ersten Stelle aufsteigen können. Also, wenn ich es drauf angelegt hätte, wäre ich da schon hochgekommen. So ist es nicht. Da habe ich mich ja schon bewusst dagegen entschieden und ich habe mich auch die
Ja.
nächsten zwei Versuche noch bewusst dagegen entschieden und erst beim dritten gesagt, okay, jetzt haben wir genug Ruhe, dass es in Ordnung ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, wäre so ein Fall, wo ich mich auch hätte anders entscheiden können, direkt bei der ersten Stelle zu sagen, nee, wir hatten jetzt den Plan aus, oder nee, nicht wir, ich hatte den Plan auszureiten, also setze ich mich jetzt auch drauf. So oft mache ich das auch nicht mehr, deswegen möchte ich jetzt diese Gelegenheit für mich nutzen, das Wetter ist schön und so weiter. Ich glaube, da habe ich noch so gerade am Rande die Kurve
Ja,
gekriegt,
würde ich auch
dass es
sagen.
jetzt nicht wirklich unter Doppelmoral fällt. Aber das war tatsächlich sehr spannend, weil ich während des Prozesses direkt die Muster schon alle erkannt habe, was natürlich viel wert ist, um sie zu durchbrechen. Aber da habe ich mich dann tatsächlich ertappt, okay, das hätte jetzt auch anders weitergehen können.
Also davon kenne ich auch etliche Situationen. Also ich glaube, da findet sich tatsächlich gerade auch in deinem konkreten Beispiel, finden sich wahrscheinlich viele wieder. Ich glaube, das ist dieses ganz typische Ding von ich habe aber doch jetzt diesen Plan. Oder wahlweise auch, das trifft jetzt auf unsere, doch auf meine Situation trifft es ein bisschen zu, je nachdem auch, ich will das jetzt auch vor anderen nicht zeigen, dass es nicht funktioniert.
Ja, das ist
Das
tatsächlich auch was, was mich in dieser Situation enorm gestresst hat, dass die ganze Zeit mit dem Hund die Spaziergängerin da rumlief und das natürlich die ganze Zeit irgendwie mitbekommen hat, dass ich da immer wieder versucht habe, mich an der Aufstiegshilfe zu stellen und es dann aber doch wieder abgebrochen habe und so weiter, was mich dann auch so wahnsinnig gestresst hat noch dazu, was aber
Ja.
dann zum Glück ich irgendwann abkapseln konnte, weil sie dann auch wenigstens aus dem Blickfeld war. Aber
Ich glaube
das
aber,
kommt
dass
da ja
das
mit rein.
total, ich glaube nämlich, dass das in ganz vielen von diesen Situationen einfach ein Riesenthema ist. In vielen Reitstellen hat man das ja, dass man, ich will nicht sagen, permanent unter Beobachtung ist, aber zumindest das Gefühl hat, es könnte jederzeit jemand mitbekommen, was man da so macht. Und das ist dann natürlich sozialer Druck, der da immens reinspielt. Also wir hatten das bei der Folge rund ums Thema Vermenschlichung schon mal ganz kurz angerissen mit den drei verschiedenen Motiven, die wir Menschen so haben, die uns motivieren. Das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv. Und da sind wir eben ganz klassisch im Bereich Anschlussmotiv. Also wir wollen eine soziale Bindung aufbauen, wir wollen Anerkennung von anderen haben, eine positive soziale Situation herstellen und gleichzeitig Zurückweisungen oder auch ja, dass wir irgendwie herabgewürdigt werden von anderen natürlich vermeiden. Das ist zwar bei Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt, aber grundsätzlich haben wir schon alle in irgendeiner Form dieses Anschlussmotiv, wie gesagt, unterschiedlich stark ausgeprägt. Und ich glaube, dass das da häufig eine riesengroße Rolle spielt. Das kenne ich von mir zum Beispiel auch.
Ich glaube, dass es tatsächlich zwei große Faktoren sind beim Thema Doppelmoral, die da eine Rolle spielt. Wie du es gerade schon so ein bisschen gesagt hast, also ein Faktor ganz klar einfach Ego. Wie sehr kann ich mein Ego zurückstellen, generell vielleicht auch im Leben, so dass manchmal dann auch vielleicht einfach das Pferd das Ventil ist, wenn man den ganzen Tag auf der Arbeit irgendwie runtergemacht wurde, dass man dann abends, wenn man im Stall ist, denkt so, jetzt ist aber mal meine Zeit, jetzt bestimme ich, um das mal so ganz platt zu sagen, dass das dann eine Rolle spielt. Erst recht natürlich, wenn dann Leute zusehen und sehen, wie man scheitert, in Anführungszeichen, wenn man gerade irgendwo nicht weiterkommt, dass, wenn man unbeobachtet wäre, viel eher sagen würde, okay, Moment, stopp, durchatmen, neu ansetzen oder wir machen jetzt was anderes oder wir machen gar nichts oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Riesenfaktor, wenn es um dieses Thema geht. Warum wahrscheinlich das auch im Sport eine deutlich größere Rolle spielt als bei Wald- und Wiesenreitern, um es jetzt wieder die Extreme zu zeichnen. Aber auch da hast du ja immer genug Leute, die
Wollte ich
an
gerade
der Bande
sagen.
stehen und urteilen. Aber ich glaube, wenn die ganze Welt auf dich gerichtet ist, ist das
Ja,
nochmal
gut.
ein ganz anderes Extrem. Und der zweite Faktor, den ich gerade noch im Kopf hatte, dass es, glaube ich, nie nur ein Faktor ist, sondern wie jetzt bei uns beiden in den Situationen auch war, dass da immer oder wahrscheinlich sehr häufig einfach ganz viele Dinge aufeinander prasseln, warum es dann dazu kommt, dass man gegen seine eigentlichen Werte handelt. Und sei es eben das Thema auch wieder mit der Haltung, dass man nicht die beste Haltung aussucht für sein Pferd, sondern die, die für einen selber vielleicht bequemer ist, weil man vielleicht noch, keine Ahnung, alleinerziehend ist und sonst einfach auch überhaupt nicht klarkommt. Und das Pferd ja irgendwie auch versorgt werden muss, dass man zum Beispiel sagt, man schafft es nicht anders. Ich kann nicht jeden Tag noch eine Stunde im Auto sitzen, eine Strecke zu fahren, wo man sich dann die Frage stellen kann, kann man das anders lösen? Kann man über Reitbeteiligung oder irgendwie Vollpension, was auch immer, eine Lösung finden? Aber Vollpension alleinerziehend, dann ist das Geld wieder eine Frage und so weiter. So, da fangen wir ja schon an, uns zu drehen, dass es eben nicht dieser eine Faktor ist, sondern dass da wieder ganz, ganz viel zusammenkommt, dass man gegen besseres Wissen vielleicht auch, ja, Dinge mit seinem Pferd macht, die man selber eigentlich gar nicht für gut halten würde. Oder weil man Reitbeteiligung ist und nicht die Möglichkeit hat, alles zu verändern und dann, dass das Übel ist, ich nehme Sache X in Kauf und mache trotzdem das Beste für das Pferd aus dieser Situation oder gehe ich komplett, weil ich diese Sache nicht ändern kann. Ich glaube, das sind so, ja, dass es wie immer nicht einfach schwarz oder weiß ist, sondern dass da so ganz viel zusammenkommt, weshalb es überhaupt zu dieser Situation Doppelmoral kommt.
Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, das ist ja grundsätzlich bei allen Interaktionen eigentlich so, ne? Allein schon, dass wir jetzt mindestens mal zwei Parteien haben, die da aufeinandertreffen und im Zweifelsfall natürlich noch mehr. Das heißt, natürlich gibt es da immer ganz viele Punkte, die da zusammenkommen. Eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die ich aber für sehr wichtig halte, ist etwas, was mir noch eingefallen ist, nämlich auch wieder Angst, Unsicherheit oder Respekt
Ja.
vor dem Pferd. Das traf jetzt in unseren Situationen, würde ich behaupten, nicht zu. Aber in anderen Situationen, wo ich in der Vergangenheit auch schon deutlicher gegenüber meinem Pferd geworden bin, gerade so im Gelände oder so, glaube ich, dass dann schon Unsicherheit im Zweifelsfall auch mal eine Rolle gespielt hat und bei anderen wahrscheinlich auch spielen wird. Denn häufig sind solche Unsicherheiten ja auch gar nicht bewusst, sondern die sind irgendwo unbewusst, die sind internalisiert, weil wir das vielleicht auch immer so mitbekommen haben, dass man da vielleicht auch vorsichtig sein sollte, was vielleicht auch gar keine irrationale Angst ist, sondern sehr sinnvoll. Und dann hat das natürlich ganz viel damit zu tun, die Kontrolle zu behalten, weil das Sicherheit gibt und gegen diese Angst wirkt. Und Was natürlich dann viel passiert, ist, dass Angst in Ärger sich zeigt. Kann im Rahmen von einer Fight-or-Flight-Reaktion passieren, muss aber nicht zwangsläufig, ne? Aber ich glaube, dass da das, was viele im Kopf haben zu sowas wie Doppelmoral im Sinne von, ich liebe mein Pferd, aber ich habe es trotzdem geschlagen. Jetzt habe ich den Anfang von meinem Satz vergessen, aber auf jeden Fall, dass das da in solchen Situationen eben häufig eine Rolle spielt, dass da eigentlich Angst abgebildet wird, die aber sich eher dann in Wut, Ärger oder ja, dem Versuch, Sicherheit und Kontrolle auszuüben, dargestellt wird.
Ja, das muss ich, kann ich auch direkt so unterschreiben, dass ich merke, es gibt ganz wenige Situationen am Pferd, bei denen ich Angst habe oder irgendwie unsicher werde. Aber auch da, also das merke ich ganz klar, dass wenn diese Situationen vorkommen, ich natürlich viel schneller auch mal unfair werde, als in Situationen, in denen ich keine Angst habe. Und also es ist ja auch nur logisch, dass wenn man gerade Zweifel um sein Leben fürchtet und um es jetzt mal ganz drastisch auszudrücken, es muss ja nicht das Leben sein, aber um seine eigene Sicherheit fürchtet, dass man dann auch nicht mehr rational handelt oder in Ruhe überlegt, gesonnen handeln kann, sondern einfach eine Kurzschlussreaktion kommt, ist ja auch völlig selbstverständlich. Ich glaube, das ist wieder, ja, trifft sich ganz gut mit dem, was ich eben gesagt habe, dass es meistens auch nicht dieser eine Faktor ist, sondern eben diese Stresssituation, wo so ganz viel ist, was damit reinspielt, was ja erstmal gar nichts mit dem Pferd an sich zu tun haben muss, sondern was man eben, ja, wie ich eben gesagt habe, von der Arbeit oder so schon mitgenommen hat, dass einfach der Pegel in einem selber schon so hoch ist, dass dann keine Frustrationstoleranz mehr vorhanden ist, um fair mit dem Pferd umzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Das passt ja auch gut zu dem, was wir auch in der Angstfolge grundsätzlich schon mal besprochen haben. Aber da ist natürlich wichtig, finde ich, zu unterscheiden, ist es eine Situation, in der ich wirklich Angst haben sollte, weil sie tatsächlich gefährlich ist. Das ist das, was ich auch vorhin schon mal versucht habe anzusprechen. Oder ist es eine Situation, in der mir etwas unbewusst Angst macht, was vielleicht gerade, wenn man es objektiv betrachten kann, gar keine Angst machen muss. Und dann finde ich es wichtig, in solchen Situationen, dass man einen Weg findet, sich da selbst wieder runterzubringen, damit man eben nicht in der Kurzschlussreaktion handelt. Denn ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich mit vielen einig, dass in Situationen, in denen es wirklich gefährlich wird, man jetzt auch vielleicht nicht so zimperlich sein muss. Ich bin die Letzte, die sagt, schlagt eure Pferde. Aber ich denke, wenn die Situation kommt, wo man wirklich seine eigene körperliche Sicherheit gewährleisten muss oder die von anderen oder wie auch immer, das Pferd könnte, weiß ich nicht, abhauen und in ein Auto reinrennen oder so, dass man da auch anders handeln darf als in normalen Situationen, ist, glaube ich, hoffentlich klar. Genau, nur die Unterscheidung ist da eben wichtig. Ist das wirklich so eine Situation oder nicht?
Ja, so Extremsituationen kommen ja dann doch zum Glück vergleichsweise selten vor.
Eben.
Bevor wir uns jetzt hier wieder zu sehr verrennen in unseren theoretischen Gedanken, würde ich gerne tatsächlich nochmal zurück zu dem Satz, ich liebe mein Pferd, aber hast du da noch mehr Ideen zu, in welchen Situationen sowas vorkommt, dass wir nochmal ein paar konkretere Beispiele erstmal nennen und dann nochmal vielleicht schauen, wo es herkommt?
Ja, also ich liebe mein Pferd, aber ich glaube, da kann man ganz vieles finden. Was mir sofort eingefallen ist, ist, da habe ich letztens auch einen Instagram-Beitrag zu gemacht, in Richtung, aber ich möchte unbedingt reiten. Das ist jetzt erstmal ohne Wertung. Ich glaube, dass das aber etwas ist, was recht häufig vorkommt, wenn das Pferd eben nicht reitbar ist. Ich liebe mein Pferd, aber mir ist das Reiten im Zweifelsfall wichtiger als dieses Pferd, um mich zu haben, wäre ein Beispiel. Das wird wahrscheinlich niemand so ausformulieren, aber was quasi dahinter steckt. Ich denke, du weißt, was ich meine.
Ja, ich glaube, das ist, wie kann man das denn ausdrücken? Ich liebe mein Pferd. Aber es kann ja auch mal was für mich tun, Gedanke, glaube ich, dahinter, der da ist, ne? Das ist, ich kümmere mich so viel um dieses Tier, dann kann ich ja jetzt auch einfach mal eine Runde ausreiten oder
Genau.
in die Halle gehen oder wie auch immer, ist ja völlig egal. Also ich glaube, das ist so ein bisschen ein Anspruchsdenken, so eine Erwartungshaltung, dass das Pferd einem ja was zurückgeben muss. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz viel, woher dieses Ja, aber kommt oder eben tatsächlich ein Nicht-Anerkennen der Bedürfnisse eines Pferdes, nicht sehen, da sind wir wieder am Anfang. Das kann ja auch ein ganz unbewusstes Thema sein. Dann, klar, dann ist es nur indirekt eine Doppelmoral, aber wenn ich mich natürlich öffentlich brüste, wie sehr ich auf die Bedürfnisse meines Pferdes achte und alles gut und toll mache und dann aber eigentlich zu gut Deutsch darauf scheiße, weil ich es nicht besser weiß, dann kann man da, finde ich, auch schon ein bisschen von Doppelmoral reden, sofern nicht der Wille da ist, sich damit zu beschäftigen. Es gibt ja auch genug Leute, die tun ganz viel und die informieren sich ganz viel und die wissen aber, dass sie noch am Anfang stehen. Da finde ich, kann man absolut nicht von Doppelmoral reden, wenn man dann offen und ehrlich anerkennt, so ich tue das, was jetzt gerade nach meinem Kenntnisstand das Beste ist und ich bin dabei, mich weiterzuentwickeln. Ich weiß, dass das vielleicht noch nicht das Ideal so ist, aber jetzt für aktuell ist für das, was ich weiß, ist das unsere bestmögliche Situation. Das finde ich ist eine ganz andere Situation, als eben ja, sich als der tollste Hecht darzustellen und sich aber eigentlich für gar nichts zu interessieren. Da wäre dann in meinem Sinne das, ja, die Doppelmoral tatsächlich angebracht. Und ich glaube, das ist das, was ich ganz am Anfang meinte. Anhand dieser beiden Beispiele ist es vielleicht ein bisschen klarer.
Ja, auf jeden Fall finde ich schon. Wenn wir da jetzt noch mal kurz in das Warum reingehen wollen, warum handeln wir dann so? Du hast es ja gerade schon ganz gut eigentlich aufgedröselt. Aber was ich da gerne noch mal benennen würde, ist aus der Psychologie die kognitive Dissonanz. Ja, wieder ein Fachbegriff. Das ist im Grunde genommen eine Bezeichnung für dieses unangenehme Gefühl, was wir haben, wenn unsere Überzeugungen nicht zu unserem Verhalten passen. Also wenn wir uns in einer doppelmoraligen Situation befinden. Das war, glaube ich, kein richtiges Deutsch, aber egal. Und das, was dann eben passiert, ist, dass wir das irgendwo bewusst oder unbewusst wahrnehmen und diesen Widerspruch natürlich unangenehm finden. Und in der Regel werden Menschen dann versuchen, den Widerspruch in irgendeiner Form aufzulösen. Das heißt, entweder passen sie ihr Verhalten an, damit das wieder zu den Überzeugungen passt. Oder die Überzeugungen werden ein bisschen flexibler angepasst, damit sie zum Verhalten passen. Will sagen, bei meinem Beispiel jetzt nochmal zu bleiben von eben, also ich liebe mein Pferd, aber ich möchte es eben auch reiten, dann ist vielleicht eigentlich meine Überzeugung, man muss sein Pferd auch lieben und behalten, wenn man es nicht reiten kann. Aber ich verhalte mich entsprechend anders, weil ich sage, ich reite jetzt trotzdem, auch wenn es meinem Pferd nicht gut damit geht. Was ich dann wahrscheinlich innerlich mache, ist entweder ich reite halt nicht, dann haben wir aber keine Doppelmoralsituation, oder ich finde genau die Erklärung, die wir jetzt eben auch für uns gefunden haben. Ich stecke ja so viel Zeit, Geld, was auch immer, Energie in mein Pferd, dann kann ich jetzt auch mal reiten, zum Beispiel, oder jegliche andere Erklärung. Aber das ist das, was da ganz häufig passiert, diese kognitive Dissonanz. Das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, dass einem das sehr häufig im Alltag begegnet, ohne dass man es wirklich merkt. Und ich ertappe mich dabei auch hin und wieder, dass ich merke, ah, da habe ich jetzt irgendwie gerade meine Überzeugung angepasst, unbewusst. Und im Nachhinein denke ich dann, ach ja, kognitive Dissonanz, da war sie mal wieder. Eigentlich ist das nicht meine Überzeugung.
Das ja, mit dem Pferd, was nicht reitbar, nicht mehr reitbar, wie auch immer ist, finde ich ein extrem gutes Beispiel, wenn wir das hier nämlich jetzt mal einen Schritt weiter denken. Der Mensch weiß, dieses Pferd ist nicht mehr reitbar. Der Mensch weiß aber auch, sein Ziel ist auf jeden Fall, er möchte reiten und entscheidet sich jetzt zum Beispiel, dieses Pferd abzugeben in Hände, in denen es gut versorgt ist, in denen es nicht geritten wird und sich lieber ein anderes Pferd, ja, zu kaufen, auf dem er auch reiten kann. Dann sind wir ja direkt wieder in einer Situation der Doppelmoral, wenn nämlich jetzt von außen die Leute kommen und das Ganze bewerten. Nur weil sie
Total.
selber niemals ihr Pferd abgeben würde, auch wenn es nicht mehr reitbar ist, hat dieser Mensch im Endeffekt ja in dieser Situation für das Pferd eine gute Entscheidung getroffen, wenn er selber nicht in der Lage ist oder willig ist, sich um dieses Pferd zu kümmern, nur weil es nicht mehr reitbar ist. Ob das der eigenen Wertvorstellung entspricht, ist ja da eine ganz andere Frage. Aber dann wird ja tatsächlich ganz schnell von außen darauf rumgehakt, ja, wie kannst du denn nur dein Pferd abgeben, nur weil es nicht mehr reitbar ist? Aber im Endeffekt hat ja dieser Mensch gerade eine gute Entscheidung für sein Pferd getroffen. Ob ich die persönlich so treffen würde und gutheißen würde, ist ja da eine ganz andere Frage. Aber da sind wir ja tatsächlich direkt in der zweiten Ebene der Doppelmoral, dass das ja so niedergemacht wird.
Ja, genau, das ist dann wieder der Bereich sozialer Druck, den wir vorhin schon angesprochen haben. Und das zeigt wieder perfekt eigentlich das, was wir schon ganz am Anfang gesagt haben. Es sind halt eben immer oder in den allermeisten Fällen mehrere Faktoren, die da reinspielen. Das ist ganz selten einfach nur leicht erklärbar. Warum ist das so und wie löse ich das auf?
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Thema kognitive Dissonanz. Ja, rund ums Thema Doppelmoral, hast du denn da auch Tipps, wie man aus solchen Situationen rauskommt, wenn man sich selber darin ertappt?
Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage, ne? Das ist sicherlich schwierig jetzt pauschal zu beantworten, weil wir ja schon gesehen haben, es gibt so ein riesenbreites Feld an Situationen, wo das passieren kann und auch Ursachen dahinter. Aber wenn man sich noch mal kurz anschaut, wie entsteht kognitive Dissonanz und wie reagieren wir darauf, dann bietet uns das ganz gute Möglichkeiten, um da anzusetzen und was zu verändern. Das heißt, wir merken bewusst oder unbewusst, dass da was nicht zusammenpasst. Und wir wollen diesen Widerspruch auflösen. Oder wir machen es vielleicht auch schon und bemerken es erst im Nachhinein. Das heißt, dass wir uns aber im Nachhinein natürlich auch anschauen können, was war denn da für ein Widerspruch? Und was sind eigentlich die Werte, die dahinter stehen? Und was da auch häufig helfen kann, das hast du im Grunde genommen eben so ein bisschen angerissen, ist, dass man mal einen Perspektivwechsel macht und zum Beispiel sich fragt, wie würde das Pferd das denn jetzt sehen? Oder meine beste Freundin. Oder mein Partner, meine Partnerin. Keine Ahnung. Jemand, der mich gut kennt und der auch die Situation gut einschätzen kann. Das führt häufig dazu, dass wir aus unserer eigenen Wertvorstellung so ein bisschen rauskommen und auch eine objektivere Bewertung haben. Denn wir neigen alle dazu, uns selbst auch gerne mal ein bisschen positiver darzustellen, als das vielleicht richtig ist. Es gibt auch genug Situationen, in denen wir uns selbst schlechter machen, gar keine Frage. Aber so Ursachenzuschreibungen für Verhalten, sprich Attributionen, machen wir meist selbstwertdienlich. Also wir versuchen, unser Verhalten so zu erklären, dass sie unseren Selbstwert stärkt. Das heißt, wenn wir was Positives machen, dann ist das, weil, also wenn wir etwas Positives schaffen, vielmehr, also keine Ahnung, wir haben Turnier erfolgreich absolviert, was weiß ich, dann lag das an unseren Fähigkeiten oder an unserem Mut oder was auch immer. Und wenn das nicht gut gelingt, dann würden wir es eher extern attribuieren. Also war es Pech oder es war das Wetter oder das Pferd. Und diesen Perspektivwechsel zu machen, das kann eben dabei helfen, dass wir in diesen Fehler nicht tappen und dass wir da mal merken, was ist denn da der Wert, der dahinter steht und den wir vielleicht ein bisschen auch gerade vor uns selbst versteckt haben. Und das ist natürlich der erste Schritt, um zu sehen, wie möchte ich das denn in Zukunft angehen? Denn nur wenn wir das wissen, können wir ja unser Verhalten überhaupt ändern. Und nicht immer, wenn wir uns, ich sag mal, entgegen unserer Werte verhalten, muss die Konsequenz daraus ja sein, ich muss zwangsläufig in zukünftigen Situationen mein Verhalten ändern. Rein theoretisch kann die Erkenntnis auch sein, vielleicht sind meine Werte auch tatsächlich zu streng. Vielleicht treffen die nicht auf alle Situationen zu. Das kommt natürlich wieder ganz drauf an. Aber deswegen wäre meine Empfehlung auf jeden Fall zu schauen, wenn man das im Nachhinein bemerkt, was war der Wert, der dahinter gesteckt hat, hinter meinem Verhalten, und mach den Perspektivwechsel. Überleg dir, was dein Freund, deine Freundin, dein Pferd dazu denken würde zu der Situation, wie diejenigen das eingeschätzt hätten.
Da hast du gerade tatsächlich ein Thema kurz angesprochen, wo ich tatsächlich ein sehr persönliches Beispiel habe zum Thema Doppelmoral. Das ist schon einige Jahre her mittlerweile. Wir haben ja schon mehrfach erzählt, dass wir in einer ganz tollen Reitschule quasi groß geworden sind. Und trotzdem habe ich mich irgendwann mal ein bisschen verirrt, als diese Reitschule geschlossen war und hat da dann ja, woanders Reitunterricht und durfte da auch mal ein bisschen Turnierluft schnuppern. was bis zu diesem Zeitpunkt ja erstmal alles nicht verwerflich ist. Aber auch da habe ich mich dann tatsächlich ziemlich schnell in einer Situation gefunden, eben genau, die genau all das vereint. Du bist auf dem Turnierplatz, es sind unheimlich viele Augen um dich rum, du weißt es besser und trotzdem saß ich auf diesem Pferd, ausgebunden, viel zu eng noch dazu. Ich glaube, es war sogar ein einfacher Reiterwettbewerb zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich schon deutlich besser reiten konnte, aber halt in dieser Turnierwelt damit erstmal starten musste, sag ich mal. Und das war etwas, was mir sehr lange tatsächlich auch noch nachgelaufen ist. Die Bilder gibt es auch noch. Ich habe da noch so zwei, drei Fotos von. Und ich finde das erstmal per se auch gar nicht verwerflich. Aber da habe ich
Nö.
dann am eigenen Leib mal gespürt, wie schnell man denn in sowas reinrutscht und da Dinge macht mit dem Pferd, die man eigentlich überhaupt nicht machen wollen würde. Und das total gestresst in dieser Umgebung war, man unfair wird, weil man ja irgendwie ja, sein Gesicht wahren möchte und da irgendwie möglichst gut dastehen möchte und dann genau das macht, womit man eigentlich zumindest vor sich selber überhaupt nicht gut dasteht. Aber das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil das war, wie gesagt, ein Zeitpunkt, wo ich es eigentlich schon immer hätte besser wissen müssen, weil wir ja eben ganz anders mit den Pferden auch aufgewachsen sind, einem ganz anderen Wissen und einer ganz anderen Einstellung. Und trotzdem bin ich da in diese Situation irgendwie reingerutscht, sage ich mal. Das klingt so sehr passiv. Andererseits ist das auch in einem Alter gewesen, wo ich sagen kann, okay, das kann man auch jungen Menschen nur bedingt vorwerfen. Da waren ja auch Erwachsene, Verantwortliche dabei, die das hätten anders regeln können. Aber das finde ich tatsächlich ein ja, tatsächlich treffendes Beispiel zum Thema Doppelmoral, weil das genau das trifft. Ich wusste es besser
Ja.
und ich habe es trotzdem gemacht.
Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, da können sich sehr viele wiederfinden. Und was ich daran auch nochmal sehr wichtig finde, ist wirklich zu sagen, das sind die Faktoren, die da reinspielen, warum unter anderem wir auch häufiger schon mal unschönere Momente auf Turnierplätzen sehen. Das ist natürlich nochmal ein Thema komplett für sich und da spielen mit Sicherheit noch viel mehr Faktoren rein. Das brauchen wir auch nicht alles schönreden, aber ich finde es schon wichtig, auch da den Perspektivwechsel mal zu machen und sich auch klar zu machen, was das für eine Drucksituation auch für den Menschen ist und dass man schnell da drin steckt und dann anders reagiert, als man es vielleicht zu Hause auch machen würde. Da kann man
Und
auch mal, ja, Verständnis für haben.
gerade wenn man tatsächlich mit Kindern und Jugendlichen auf dem Turnier ist, die dann in einer Lebenssituation stecken, wo sie sich wahrscheinlich eh beweisen wollen, und die dann auf dieser Bühne dann schnell garantiert Dinge tun, die viele Kinder eigentlich nicht mit werden tun wollen oder denen ja ihr Bewusstsein, ihr Gefühl fürs Pferd da so ein bisschen von außen genommen wird, möchte ich mal sagen, weil eigentlich, das ist ja eben meine Erfahrung, dass Kinder viel, viel offener sind für Pferde und viel eher noch das Verständnis für Gefühle haben beim Pferd als viele Erwachsene. Und ein letzter Punkt noch, bevor wir gleich vielleicht mal zum Ende kommen und ich wieder so maßlos überziehen. Ich finde es auch ganz wichtig auf der anderen Seite, dass man nicht aus diesem Moralgedanken sich am Ende des Tages wieder nicht traut, überhaupt irgendwas mit dem Pferd zu machen, aus Sorge, was Falsches zu machen, sondern dass man sich auch zugesteht, Fehler machen zu dürfen. Es gibt Fehler, die darf man nicht machen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber dass wir alle nicht alles perfekt machen mit den Pferden, ist ja nur klar und es ist eben was anderes, jetzt zu sagen, ich habe mich mal 10 Meter mit Stress auf das Pferd draufgesetzt. War nicht so gut oder natürlich, ich bin völlig ausgerastet und habe das Pferd vermöbelt. Das sind ja doch nochmal zwei völlig andere Welten. Das ist mir tatsächlich nochmal wichtig, auch dass man ja nicht aufhört, überhaupt irgendwas mit dem Pferd zu machen, aus dieser Sorge, oh Gott, was ist, wenn ich denn jetzt was Falsches mache? Und eben weil man weiß, dass man selber noch nicht so viel weiß oder dass man zwar viel weiß, aber längst noch nicht alles und in diese Abwärtsspirale gerät. Oh Gott, was, wenn ich denn jetzt noch was Falsches mache mit dem Pferd?
Ja, und dafür sind wir auch alle nur menschlich und uns passieren alle solche Dinge. Und egal wie viel man sich damit beschäftigt, es kann immer die Situation aufkommen, dass man sich trotzdem nicht so verhält, wie man es eigentlich von sich gerne hätte. Ich glaube, dafür war es auch wichtig, dass wir auch nochmal gesagt haben, dass uns das eben auch immer noch hin und wieder passiert. Und das ist etwas, was ich im Reitsport manchmal noch nicht so oft sehe, dass darüber auch öffentlich gesprochen wird und das auch ja akzeptiert wird. Also das soll ja keine Entschuldigung sein im Sinne von, du kannst jetzt alles mit deinem Pferd machen und es ist völlig egal. Aber dass man da auch ein bisschen die menschliche Seite noch sieht und eben sieht, dass wir alle Fehler machen, egal wie lange wir schon mit Pferden zu tun haben, egal wie lange wir uns mit uns selbst beschäftigen. Und ich glaube, dafür war das jetzt nochmal eine wertvolle Folge, hoffe ich.
Ja, und ich glaube, da ist tatsächlich, jetzt sieht man auch ganz gut, dass wenn man eben sich dafür öffnet, dahin zu sehen, was denn überhaupt, wo man sich selber ja mit Doppelmoral eigentlich schmückt, sage ich mal, dass dann sich die Grenzen ja auch völlig verschieben. Das haben wir ja jetzt gerade an dem Beispiel von mir. Vor 10 Jahren saß ich da auf dem Turnier, wieder besseren Wissens habe ich da ja auf diesem viel zu eng ausgebundenen Pferd gesessen, um mich irgendwie zu präsentieren und habe mich. Also ich weiß, in einer Prüfung war ich kurz davor, einfach ja aufzuhören und rauszugehen, weil ich gemerkt habe, okay, das bringt hier ja gar nichts. Und ich habe mich aber einfach nicht getraut, das zu tun. Und jetzt bin ich heute hier und überlege, kann ich mich jetzt auf das Pferd draufsetzen oder bin ich noch zu gestresst? Das sind ja jetzt ganz, ganz andere Maßstäbe. Das finde ich auch nochmal gut zu sehen, wie man sich so entwickelt und genau deswegen, wegen dieser Entwicklung andersrum auch meine Sorge, dass man sich irgendwann so sehr in seinen eigenen Mini-Bereich zwängt, dass man sich
Ja.
überhaupt nicht mehr traut, irgendwas zu tun. Dass man, ja, klar, die Fehler kleiner werden, die man macht. Und dass man sich keine groben Schnitzer gegen das Pferd erlauben kann oder möchte. Aber dass man sich eben nicht so sehr einschränkt, dass man überhaupt nichts mehr machen kann. Dass man überhaupt keine Freude mehr mit dem Pferd empfindet und es nur noch als Last empfindet, weil man auf jegliche Bedürfnisse versucht, Rücksicht zu nehmen und dann irgendwann in dieser Teufelsspirale hängt, dass einfach gar nichts mehr geht, weil, keine Ahnung, dann hat das Pferd Husten und muss bewegt werden und dann hat es aber zeitgleich eine Sehnenverletzung, weil du nicht genug trainieren konntest und so weiter, dann hat es Übergewicht und das hängt so alles zusammen und man bekommt überhaupt keinen Fuß mehr in die Tür, da irgendwie mal weiterzukommen, dass man sich da auch mal traut, in Kauf zu nehmen, einen Tod zu sterben, sage ich mal, wenn es das Pferd, dem Pferd im Gesamten aber vielleicht trotzdem wieder weiterhilft.
Ja, absolut. Also da gibt es, glaube ich, gar nichts mehr hinzuzufügen. Das hast du sehr gut gesagt. Und ja, dafür ist die Folge irgendwie auch da gewesen, glaube ich, dass man beide Seiten beleuchtet. Das ist ja sowieso unsere Idee. Und ich hoffe, dass wir damit auch dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen Mut machen konnten, ein bisschen Ideen an die Hand geben konnten und vielleicht auch mal zu der einen oder anderen Reflexion noch anregen konnten.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Psychologie. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und teile die Folge. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und deine Gedanken zum Thema. Du findest Carina auf Instagram unter Begegnung Pferd und Carina Warnstedt, Autorin.
Und Lea unter Lea Schneider Pferdetraining und virtuelle Assistenz Lea. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Benachrichtigung, um keine weitere Folge zu verpassen.